Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Und die Sonne, die heute Morgen scheint, muss ich ganz ehrlich sagen, die passt so richtig zu dieser Freude, die wir erleben, wenn wir an die Auferstehung denken. Ganz am Anfang brauche ich etwas Unterstützung und deshalb möchte ich einen von euch bitten, zu mir zu kommen. Dabei habe ich nur eine einzige Voraussetzung. Der erste Schultag sollte mindestens 25 Jahre zurückliegen. Wer traut sich denn? Es ist überhaupt nicht schlimm, es tut nicht weh und ich stelle auch keine peinlichen Fragen. Hoffe ich. Nein, tue ich nicht. Nein, werde ich nicht tun. Nicht so viele auf einmal, dann wird so, ah, Stefan, toll. Sonst wird so eng hier vorne, wird alles vor. So, dass man dich auch hört vielleicht. Komm, sonst hört man dich ja nicht, oder vielleicht doch.
Ach, doch.
Stefan, ja doch, was weißt du denn noch von deinem ersten Schultag? Wo war das denn?
Das war in der Thomasschule hier in Andernach. Das war noch eine alte, richtig alte Schule. Das erste, ganz enge Treppen, das knarzte. Und ich war der einzige evangelische Junge in der Klasse und kam in so eine katholische Klasse, musste jedes Mal zum Religionsunterricht die Klasse wieder verlassen in eine andere. Das ist so die, aber an den ersten Schultag kann ich mich nicht mehr erinnern. Nee. Das ist auch nicht mehr an die Schultüte oder sowas. Das ist dann vielleicht Fotos, aber das ist nicht mehr Erinnerung.
Ich weiß auch nicht mehr, was du anhattest. War jetzt meine Frage.
Also ich denke mal, mein Opa war Schneider und ich musste immer seine gruseligen Hosen anziehen.
Wahrscheinlich
ich denke mal, dass ich sowas anhatte, okay. Ja.
War der Opa denn dabei am ersten Schultag? Nee. Wer ging denn mit dir?
Ja, wahrscheinlich meine Eltern.
Weißt du es noch?
Nein.
Okay.
Doch peinliche Fragen.
Ja, das ist überhaupt nicht peinlich. Das war schon alles. Du darfst wieder gehen. Herzlichen Dank. Ja, unsere Erinnerungen verblassen. Sie werden ungenau. Man denkt vielleicht an das eine oder andere, so wie du daran gedacht hast, dass du der einzige evangelische Schüler warst, weil es für dich eine Außenseiterrolle war, weil es vielleicht damals für dich wichtig war, dass du immer raus musstest, wenn die anderen drin blieben beim Religionsunterricht. Also wie gut unsere Erinnerungen sind, hängt oft auch damit zusammen, wie viel Gewicht wir dem Ganzen beimessen. Aber nach circa 25 Jahren, vielleicht auch ein paar Tage mehr, da bleibt das ein oder andere nicht mehr in Erinnerung, es ist verblasst. In Korinth waren jetzt schon 25 Jahre vergangen, seit ein Großereignis die ganze Welt auf den Kopf gestellt hatte. Dieser Jesus hatte bereits während seinem Leben für Unruhe gesorgt, durch das, was er verkündete, durch das, was er tat und sagte. Er hielt sich nicht an die Gesetze der Pharisäer, er ging seinen eigenen Weg und er behauptete, Gottes Sohn zu sein. Die Hoffnung, seine absurden Gedanken durch die Verurteilung und öffentliche Hinrichtung mitbegraben zu können, war den Pharisäern nicht gelungen. Seine Nachfolger verbreiteten überall, er sei auferstanden und er lebe. Und selbst Verfolgung, Gefängnis, Folter und Tod oder befürchteten Tod konnten sie nicht davon abbringen. Diese Botschaft ging weiter. Selbst der Pharisäer Saulus, der die Christen verfolgte, und zwar mit ganz viel Eifer und wirklich Vehemenz und alles dafür tat, sie mundtot zu machen und auszurotten, selbst er hatte sich zu diesem Jesus bekehrt und verkündete jetzt als Paulus mit eben solcher Inbrunst das Evangelium. Er war zum Missionar geworden. Und in dieser Funktion war er auch nach Korinth gekommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, er wollte eigentlich schon aufgeben und die Stadt wieder verlassen, entstand dort eine Gemeinde. Und die Gemeinde wuchs und wurde größer. 2,5 Jahre blieb Paulus ungefähr in Korinth, bevor er weiterzog. Und mittlerweile hätte die Gemeinde ihr 25-jähriges Bestehen feiern können. 25 Jahre ungefähr nach Ostern, 27 Jahre nach Ostern, nach der Auferstehung Jesu. In dieser Zeit waren viele neue Gemeinden entstanden, besonders in Griechenland. Paulus hatte als Zeuge berichtet, aber das war viele Jahre her. Paulus war längst über alle Berge und die Erinnerung an das, was er gesagt hat, vielleicht verblasst, ähnlich wie bei Stephan. Heute sind wir fast 2000 Jahre vom ersten Osterfest entfernt. Ist es dann ein Wunder, wenn vieles verblasst ist? Für viele Menschen ist Ostern das Fest der Osterhasen und Ostereier. Nichts gegen einen schönen Osterhasen, ich esse die auch gern, aber das ist nicht Ostern. Vor einigen Tagen hörte ich im Radio einen Bericht darüber, dass leider an Ostern die Geschenke doch noch sehr viel kleiner seien und weniger wertvoll als an Weihnachten. Es gehört bereits zur Normalität, dass Menschen die Bedeutung vom Osterfest nicht kennen. Es hat längst die Umdeutung des Osterereignisses eingesetzt. Aus der Freude über die einzigartige Auferstehung Jesu ist ein Frühlingsfest geworden. Aus dem Jesus, der uns aus der Sünde befreit und uns durch seine Auferstehung ewiges Leben zusagt, ist ein Jesus geworden, der für unsere Menschlichkeit als Vorbild gelten mag. Mehr nicht. Wenn die Korinther nach 25 Jahren ab dem ersten Osterfest schon Schwierigkeiten hatten, am Glauben daran festzuhalten, wen wundert's, dass wir in unserer heutigen Zeit Schwierigkeiten haben? Paulus hat ja in seinen Briefen, die er geschrieben hat, sehr viele Themen behandelt. Und das hat er auch an dem Brief, den er den Korinthern schrieb, getan. Er hat sie gelehrt, er hat sie ermahnt, er hat sie korrigiert. Und so ist es für ihn auch ganz wichtig, klar auf das Zentrum des Glaubens hinzuweisen. Gut, eigentlich müsste es doch jeder Christ kennen. Am Karfreitag sagte Annette sinngemäß, ich hoffe, dass ich keiner langweile, weil es ja wirklich immer wieder das Gleiche ist, über das wir an Karfreitag und so auch Ostern sprechen. Das Thema ist nicht neu. Und wer schon lange Christ ist, der weiß, Karfreitag geht es immer um den Tod Jesu und am Ostersonntag geht es immer um die Auferstehung. Und trotzdem, es kann eigentlich nicht oft genug gesagt und betont werden, damit es fest in unseren Herzen bleibt. Ich lese 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 11 aus der Guten Nachricht Übersetzung. Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die gute Nachricht, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie angenommen. Sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet, und zwar dem Wortlaut entsprechend, in dem ich sie euch übermittelt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als Erstes und Grundlegendes. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der Zwölf. Später sahen ihn über 500 Brüder auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Dann erschien er Jakobus und schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt ist er auch mir erschienen, der Fehlgeburt. Ich bin der Geringste unter den Aposteln. Ich verdiene es überhaupt nicht, Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch Gottes Gnade bin ich es dennoch geworden und sein gnädiges Eingreifen ist nicht vergeblich gewesen. Ich habe viel mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht mir habe ich das zuzuschreiben. Die Gnade Gottes hat durch mich gewirkt. Mit den anderen Aposteln bin ich in dieser Sache völlig einig. Wir alle verkünden die gute Nachricht, genauso wie ich es gerade angeführt habe. Und genau so habt ihr sie angenommen. Hier wird die verblasste Erinnerung der Korinther wieder aufgefrischt. Damit sie es nicht vergessen, damit wir es nicht vergessen und Rede und Antwort stehen können. Wer war Jesus? Erstens, Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Aus Liebe zu uns und aus Gehorsam gegenüber Gott. Das ist in unserer Zeit nicht mehr aktuell und das wollen viele nicht mehr hören. Sünde, das darf man doch nicht alles so eng sehen. Nobody is perfect. Sünde, ja, wenn man mal zu viel gegessen hat. Oder das ist schon eine Sünde wert. Aber der Ernst, der hinter diesem Wort steht, den möchten viele Menschen nicht mehr hören. Ganz davon abgesehen ist Sünde mehr als etwas falsch zu machen. Ja, wir sündigen, auch wir Christen sündigen jeden Tag, also ich bestimmt. Sünde bezeichnet die unüberwindliche Trennung von Gott. Außer da ist jemand, der diese Rechnung bezahlt, diese Schuld. Und das tat Jesus am Kreuz mit seinem Tod. Und es war ein hoher, ein grausamer Preis. Dafür, dass wir, du und ich und jeder, der es wirklich will, zu Gott kommen kann. Als der Film Passion von Mel Gibson, den er auf eigene Kosten sogar gedreht hat, in die Kinos kam, kritisierten selbst Kirchenführer die Gewalt bei der Darstellung der Kreuzigung. Der Film bietet zu wenig an Interpretation und praktischer Lebenshilfe. Nun, man kann sicherlich ob der gezeigten Bilder unterschiedlicher Meinung sein. Dennoch ein Ratgeber zur gelungenen Lebensführung mit diversen Interpretationsmöglichkeiten, das war die Kreuzigung sicherlich nicht. Damals in Korinth, da haben auch viele gesagt, dass Jesus auch ohne seinen Tod und ohne seine Auferstehung einen praktischen Sinn für den Alltag hätte. Das, was man von ihm gelernt hatte, bei ihm gehört und gesehen, das gäbe den Menschen Motivation zum Durchhalten, wenn es schwer wird, Kraft zum Widerstand und Trost in vielen verschiedenen Situationen. Damit wäre doch das Leben Jesu schon sinnvoll gewesen. Jesus als Vorbild, als einer, den es nachzueifern lohnt, an dem man sein eigenes Handeln ausrichten kann. Und das macht dann doch so menschlich. Das macht uns zu besseren Menschen, wenn wir Jesus nacheifern. So wie das Motto der Armbänder, die ich auch gar nicht schlimm fand, WWJD, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Es macht nicht selig. Paulus rüttelt die Gemeinde wach. So habe ich euch das Evangelium nicht gesagt. Erinnert euch. Wenn ihr nicht glaubt, wie ich es euch gesagt habe, dann seid ihr umsonst gläubig geworden. Vergeblich. Es nützt euch nichts. Es rettet nichts. Jesus ist kein tolles Vorbild. Oder nicht nur ein tolles Vorbild. Jesus ist das Urbild der Rettung. Er rettet euch vor der Gottlosigkeit. Und er rettet euch von euren Sünden. Durch ihn könnt ihr in Verbindung mit Gott kommen, und zwar nur durch ihn. Ganz gleich, wie groß eure Sünde ist, was Paulus ja auch nochmal betont, dass er gerettet ist aus der Gnade Jesu, er, der die Gemeinde Gottes verfolgt hat, der Christen umbringen ließ. Die Sünde war so groß, so tief, dass sie nur durch Gott vergeben werden kann. Es gibt keinen anderen Weg und er hat den Weg darüber gewählt, dass er seinen eigenen Sohn die Rechnung bezahlen ließ am Kreuz. Und das ist die wahre Botschaft im Evangelium. Jesus ist gestorben für unsere Sünden. Und wer das glaubt, dessen Schuld ist bezahlt, der ist gerettet. Was das für uns bedeutet, möchte ich nochmal an einer Geschichte klar machen, die ich neulich gefunden habe. Da stand einmal an einem Samstagmorgen in einer Lokalzeitung ein Inserat von einer Bank. Wer sich heute zwischen 3:30 und 4 nachmittags mit diesem Inserat bei unserer Filiale in der Dorfstraße einfindet, bekommt alle Kreditschulden auf der Stelle erlassen. In der Dorfkneipe wurde laut gelacht, als jemand dieses Inserat vorlas. Der ganze Stammtisch machte sich darüber lustig. Als einer der Trinkfreudigen nun nach Hause gehen musste, sah er plötzlich einen Mann wie wild auf der Straße tanzen. »Denken Sie sich«, rief der ihm zu, »mein ganzer Baukredit ist einfach von der Bank übernommen worden. Keine Schulden mehr.« Hatte meine Frau doch recht, als sie sagte, »ich soll einfach mal hingehen und schauen, ob das ein Witz ist.« Da bemerkte der Mann aus der Kneipe, wo er war, gerade vor der Bank, die Anzeige aufgegeben hatte. Doch die Uhr im Uhrengeschäft zeigte schon 3:45. Er musste seine Schulden selbst bezahlen. Er war zu spät gekommen. Eine unglaubliche Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob die wahr ist. Aber klar ist, was sie dir sagen möchte. Deine Schuld vor Gott kannst du niemals selbst zurückbezahlen. Das geht einfach nicht. Das muss ein anderer für dich tun. Jesus. Der Zeitraum ist größer als eine halbe Stunde. Er dauert dein ganzes Leben lang. Aber irgendwann kann es ein zu spät geben. Und deswegen sollten wir nicht zögern, solltest du nicht zögern, diesen befreienden Schuldenerlass anzunehmen. Paulus nennt es das Wichtigste. Zweitens, Jesus wurde begraben, wie jeder andere. Wieso war es Paulus und den ersten Christen so wichtig, dass Jesus begraben wurde? Weshalb erwähnen wir das immer im Glaubensbekenntnis? Und warum zeigt man auch heute noch in Jerusalem das Grab Jesu, diese kleine Höhle, in der er gelegen hat? Ich glaube, dass das mehr ist als Tourismus. Und wieso interessiert sich überhaupt jemand dafür? Was ist daran so wichtig? So wichtig, dass Paulus es auch in seinem Brief an die Korinther extra erwähnt. Es ist ein Hinweis auf den echten Jesus. Jesus war kein schwebender Geist, keine positive Energie, keine Einbildung der Jünger, ein Märchen, um das Leben besser zu verkraften. Jesus war ein echter Mensch. Er hatte einen richtigen Körper mit Armen, Beinen, Händen und Füßen. Jesus weinte mit echten Tränen. Er kannte Schmerzen und Ängste, Freude, er lachte, er feierte. Er kannte Hunger und Durst und das Gefühl, satt zu sein. Er fühlte wie ein Mensch, durch und durch. Durch und durch Mensch, durch und durch echt. Und mir ist das wichtig, weil ich ja auch ein echter Mensch bin. Und nur wenn Jesus begraben wurde, das war so, wie es damals üblich war, wurde er in ein Felsengrab gelegt, nur dann ist es wirklich auch überraschend, dass das Grab am Ostermorgen plötzlich leer ist. Gott hat ihn aus dem Grab geholt und das ging nur, weil er ein Grab hat. Er hat aus dem echten Jesus den lebendigen Christus gemacht. Und deshalb darf auch ich darauf vertrauen, dass ich leben werde. Drittens, Jesus ist auferstanden und er wurde gesehen. Paulus betont, dass die Auferstehung Zeugen hat. Das ist wichtig. Gehörtes verblasst, wird vergessen. Aber lebendige Zeugen, die ein solch bedeutsames Ereignis, so ein großes Ereignis miterlebt haben, glaube ich nicht, dass sie es vergessen. Wenn ich die Mütter unter uns frage, vielleicht auch die Väter, die die Geburt ihres Kindes erlebt haben, glaube die meisten können das noch ziemlich gut im Detail nacherzählen, wissen das noch. Ganz bedeutsame Ereignisse, die uns prägen, die vergessen wir nicht so. Und deswegen konnten die Zeugen das auch noch berichten. Das war so einschneidend. Das haben sie nicht vergessen. Vielleicht wussten sie nicht mehr, welchen Schuh sie anhatten, welches Gewand. Aber das war nicht wichtig. Aber das Ereignis selbst, das wussten sie. Die Jünger, die das alles miterlebt hatten, waren zu dem Zeitpunkt der Kreuzigung wahrscheinlich so zwischen 20 und 30 Jahren alt. Jetzt, 25 Jahre später, durchaus noch in der Lage, sich zu erinnern. Und so fordert Paulus die Korinther auf, geht doch hin, fragt sie doch. Stellt ihnen Fragen, wie war das damals? Was habt ihr erlebt, als ihr ans Grab kam, als Jesus zu euch kam? War der echt? Lebte der? War das Grab leer? Frag Petrus oder Jakobus, den leiblichen Bruder Jesu. Die werden es euch sagen. Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Es gibt über 500 Männer, die ihr fragen könnt. Sie alle haben die Auferstehung erlebt. Sie haben den lebendigen Jesus gesehen, gehört, wie er selbst zu ihnen sagte, Friede sei mit euch. Es waren ja Frauen, die am Ostermorgen Jesus zuerst gesehen hatten. Das hat Anja ja auch eben in dem Evangelium gut in der Chronologie gelesen. Sie wurden nicht erwähnt. Das lag aber an der damaligen Rechtsprechung. Das Wort von Frauen galt gar nichts. Und vor Gericht war das Wort einer Frau wertlos. Sie wurden gar nicht anerkannt, wahrscheinlich gar nicht gehört. Und darauf hat Paulus auch Rücksicht genommen. Nicht, weil er selbst Frauen als Minderwertigkeit angesehen hätte. Denken wir nur an Lydia aus Philippi, die in Europa das erste Missionshaus eröffnet hat. Nein, Paulus wollte Kritikern und Gegnern es gar keinen Anlass geben, sein Bekenntnis abzulehnen. Jesus ist auferstanden und er wurde gesehen. Das macht Ostern aus, damals und heute. Jetzt wird mir vielleicht einer antworten, nur mach mal vorsichtig. Also die damals, die waren dabei, die konnten lebende Zeugen fragen. Das können wir nicht. Können keine lebenden Zeugen mehr fragen. Ich lese nochmal Vers 2 bis 4. Nee, es ist nichts Vers 2 bis 4, ist aber egal. Ein bisschen erst ab 3. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in den heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem ganzen Kreis der 12. Jesus bezieht sich auf die heiligen Schriften. Wir haben Gottes Wort, wir haben Zeugenberichte in der Bibel. Da steht es, was die Jünger damals erlebt haben. Und trotzdem werden diese Aussagen von vielen Menschen in Frage gestellt. Viel leichter und viel schneller als Zeugenberichte, die in einem Geschichtsbuch stehen. Paulus sagt, mit den anderen Aposteln bin ich in dieser Sache völlig einig. Wir alle verkünden die gute Nachricht genauso, wie ich sie gerade angeführt habe. Und genauso habt ihr sie auch angenommen. Wir haben die Schrift, wir dürfen es nachlesen. Wir dürfen glauben, was Paulus uns hier auch nochmal sagt. Das ist das Zentrum unseres Glaubens. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben wie jeder andere und Jesus ist auferstanden. Und wenn wir das glauben und nur dann, macht unser Glaube Sinn. Ohne die Auferstehung bleibt unser Glaube wertlos. Denn dann ist mit dem Tod Jesu alles am Ende. Dann geht es nicht weiter. Dann war Jesus ein besonderer Mensch. von dem man sicherlich viel lernen kann. Aber als Gottes Sohn ist er auferstanden. Und deswegen, weil wir das glauben, deswegen feiern wir Ostern. Und deswegen können wir das jedes Jahr wieder aufs Neue ganz laut sagen. Der Herr ist auferstanden. Und weil wir das glauben, haben wir den Auftrag, das auch weiterzugeben. Unverfälscht. Das ist keine leichte Kost, die wir jemandem anbieten. Und das können wir nicht harmlos, nicht kleinreden, damit wir unserem Gesprächspartner, unserem Gegenüber nicht zu nahe treten. Jemandem zu sagen, du bist ein Sünder, du bist getrennt von Gott und du brauchst ihn. Sonst gehst du verloren. Wer will das denn hören? Da ist es ja noch harmlos, wenn man zu uns sagt, du bist fundamentalistisch. Aber wir sind es unseren Mitmenschen schuldig, weil wir sie lieben. Denn das ist der einzige Weg zu Gott. Weil wir das glauben, können wir uns aber auch gegenseitig ermutigen. Vielleicht auch mal korrigieren. Zurechtrücken. Zu uns kommt kein Brief von Paulus mehr. Daher sind wir gefragt, uns gegenseitig zu helfen, uns zu unterstützen. Vielleicht auch mal darauf hinzuweisen, hier, guck mal wieder in deine Bibel, da steht es ganz klar drin. Jesus ist gestorben für unsere Schulden. Er wurde begraben und er ist auferstanden. Im Laufe der Jahre hat sich viel geändert. Die Formen, wie wir Gottesdienste, Zusammenkünfte gestalten, haben sich verändert. Die Lieder der Christen, die sie heute singen, sind unterschiedlich. Da hat sich viel getan. Und wir selbst, wir sind bunt und vielfältig wie eine Osterwiese. Aber eins muss bleiben, und das muss klar bleiben, das Zentrum des Glaubens. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.